AfD-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit einem doch etwas angeschlagenen und angekratzten Berlinale Tom Westerholt heute Abend. Ich weiß nicht, ob die Stimmbänder diese Stunde Film noch durchhalten. Ich gebe mein Möglichstes, trinke Tee und lutsche Salbei-Bonbons, wann immer in eurem Radio Musik läuft und ich Zeit habe, auf einem solchen Salbei-Bonbon rumzulutschen. Es ist heute Abend, und das sage ich völlig ohne jede Form von Übertreibung, es ist heute Abend wirklich mein absoluter Dienstag in dieser Woche, und das liegt daran, dass wir zum Beispiel einen fantastischen Gast heute Abend in eine Stunde Film begrüßen dürfen. Christian Ulmen wird bei uns sein, beziehungsweise wir bei ihm, dazu später mehr. Der ist nämlich mit einer neuen Serie am Start, die heißt Jerks, und die hat dafür gesorgt, dass ich innerhalb von 3-4 Stunden, in denen ich die erste Staffel gebingewatcht habe, mehrfach die Klamotten wechseln musste, weil ich immer wieder vor lauter Freude eingepinkelt habe. Christian Ulmen, also heute Abend unser Gast, mit ihm reden wir über diese neue Serie Jerks, bei der er auch selber zum ersten Mal Regie geführt hat. Dann kommt Anna Wollner zu uns, und die bringt uns Dev Patel und Nicole Kidman mit. Die spielen beide in dem Drama Lion. Der Film startet jetzt am Donnerstag und ist außerdem für kommenden Sonntag für 6 Oscars nominiert. Wollen wir auch reingucken? Und dann habe ich noch einen schönen Film, der auch am Donnerstag startet. Der heißt A Cure for Wellness. Das ist so eine Art Mystery-Horror-Thriller. Inszeniert vom Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski. Hat mir auch gut gefallen. Also es gibt eine Menge, was ich euch heute Abend ans Herz legen möchte. Und in diesem Sinne, Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film. So, stellt euch bitte mal kurz folgende Situation vor. Christian Ulmen und Fahri Yardim sind befreundet. Also wirklich, jetzt in echt. Und das spielen sie vor laufender Kamera. Christian ist Christian und Fahri ist Fahri. Beide Schauspieler, die halt auch in ihrer Freizeit gerne Zeit miteinander verbringen, wie Kumpels das so machen. So, parallel läuft eine Kamera und filmt alles. Und dann stellt euch vor, die beiden sitzen mit ihren jeweiligen Freundinnen am Tisch, essen und trinken zusammen und unterhalten sich. Über so ganz normale Sachen, über die Freunde halt so reden. Auch mal über Ex-Freundinnen zum Beispiel.
Ich verstehe mich nicht falsch, aber ich fand schon, als ich das erste Mal hörte, Colleen und Christian Ulmen sind zusammen, ging es dir auch so, das war schon so ein bisschen, ich konnte mir die nicht im Bett vorstellen. Weißt du, was ich meine? Die Hübsche mit dem, du bist ja eher so ein, sag ich mal, so ein Feuilleton. Hübscher.
Also ein Schrat.
Es war für ein bisschen Schrat. Ein bisschen Schrat.
Ein anderer Typ.
Ja, schon Schrat. Schon Schrat. Also, das ist übrigens, sag ich, super.
Ich bin unter Schrat.
Du bist Schrat. Du bist wirklich ein Schrat.
Ja, schon so ein bisschen so eine unangenehme Situation, oder? Ich meine, tut's schon ein kleines bisschen weh. Ich meine, noch geht's ja, ne? Ist ja noch nicht so viel passiert. Nur, dass Christian Ulmen und Fahri Yardim eben jetzt gerade nicht alleine sind. Am Tisch sitzen ja auch noch Christians Freundin Emily und Faris Freundin Feline. Und Fahri redet einfach weiter.
Ihr beide passt super zum Beispiel, finde ich.
Also sie passt zum Schrat, oder?
Ja.
Also sie ist auch ein Schrat.
Nein, es gibt ja so Pärchen, die kann man sich im Bett vorstellen, und bei euch denkt man nicht an Sex als erstes.
Du denkst bei Emily nicht an Sex?
Absolut, natürlich kann ich mir vorstellen, dass ihr Sex habt oder so. Ne? Aber
ich kann mir Emily super im Bett vorstellen.
Ja, ich mir auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du sie von hinten nimmst, zum Beispiel.
Es ist wirklich schön, dass wir bei euch sein dürfen. Danke nochmal.
Wir freuen uns total.
Jetzt tut's ein bisschen weh, oder? Und ich meine, für Wehtun vor laufender Kamera ist Christian Ulmen einfach der Experte. Das kennt ihr von ihm spätestens seit Mein neuer Freund. Da allerdings hat er sich ja noch hinter Rollen versteckt, ne? Uwe Wöllner und andere, während er sich absolut mega peinlichen Fettnapf-Situationen ausgeliefert hat. In seiner neuen Serie Jerks ist das insofern anders, als dass Christian und sein Freund und Kollege Fahri Yardim dabei eben halt sich selbst spielen. Umgeben von vielen Kollegen in unterschiedlichsten Rollen sprechen die beiden das aus, was man eigentlich besser nur denkt, anstatt es wirklich laut zu sagen. Jerks ist die erste deutsche für Maxdome produzierte Serie. Christian Ulmen hat zum ersten Mal auch Regie geführt. Eine Staffel gibt's bisher, 10 Folgen. Christian und Fahri bei der Samenspende, bei einer Beerdigung, bei einer gemeinsamen behinderten Freundin zu Hause, immer wieder in Situationen, in denen man als Zuschauer sagt, bitte, bitte komm, sag nicht das, was ich gerade denke, aber niemals sagen würde. Und dann sagen sie es halt eben doch. ist für mich die Champions League des Humors, diese Perfektion der Fremdscham, die Christian da hinlegt, feuchte Hände und Magenschmerzen vor Lachen beim Angucken, wenn man diese echt mega derbe, politisch natürlich total unkorrekte und zutiefst ironisch, sarkastische, bittersüße Art von Humor mag. Ich stehe, wie gesagt, total drauf, weil ich dieses, ich will sofort schreiend wegrennen, dieses Gefühl total liebe. Heute Abend startet Jerks nach dem Erscheinen bei Maxdome endlich auch im Free TV. Wo genau das läuft, wie ihr euch das angucken könnt, worum es genau geht und warum Christian ganz offensichtlich kein Selbstironie-Fettnapf zu groß ist, um mit Anlauf und Arschbombe reinzuspringen, das erzählt er uns gleich selbst. Wir besuchen ihn jetzt gleich in eine Stunde Film an einem der Drehorte der Serie in Potsdam.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film bei Die Radio Wissen. Heute zu Gast in Potsdam. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Garage Dupont. Sagt euch möglicherweise nichts, wenn ihr Christian Ulmens neue Serie Jerks noch nicht kennt. Wenn ihr die Serie kennt, dann sagt es euch sehr wohl was. Denn hier sind einige der vielen lustigen Szenen entstanden aus dieser neuen Serie. Und großes Glück haben wir, dass der Macher dieser neuen Serie Zeit für uns hat. Christian, wie schön, dich zu sehen.
Grüß dich, Tom.
So, es erinnert natürlich ein bisschen an das, was du bisher schon gemacht hast, so Stichwort mein neuer Freund. Das heißt, du setzt dich auch in dieser neuen Serie Jerks wieder wahnsinnig vielen Peinlichkeiten aus. Allerdings machst du das nicht als Uwe Wöllner oder als Graf Kotz von Pferdeschwanz, sondern in dieser neuen Serie Jerks bist du und Fari Yadim ist Fari Yadim. Erzähl mal erst, wie es überhaupt zu dieser Besetzung aus dir und Fari gekommen ist.
Ja, Fari und ich kennen uns ja schon aus der Kindheit. Und wir haben, als wir die Figuren zusammenstellten, haben wir uns getroffen und zusammen gespielt und so rumprobiert und Testaufnahmen gemacht. Und dann merken wir, das funktioniert. Diese reale Freundschaft lässt sich abbilden. Und man glaubt uns, dass wir Freunde sind. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man dieses Band nicht herstellen muss und lange spielen muss, sondern das hilft der Improvisation total, wenn du da wirklich jemanden hast, den du magst und du das nicht Kraft eines schauspielerischen Aktes herstellen musst.
Du hast gesagt, Improvisation, ganz wichtig dabei. Wie viel ist Vorgabe bei Jerks? Also wie viel klares Konzept innerhalb einer jeden Folge ist da und wie viel ist dann wirklich frei? Frage deshalb, weil ich gerade auf der Berlinale mit Jakob Lass gesprochen habe. Das ist der Regisseur, der auch Love Stakes gemacht hat. Der hat einen neuen Film vorgestellt, Tiger Girl. Und der hat wirklich vollständig ohne Drehbuch gearbeitet. Das heißt, der hat seinen Schauspielern nur gesagt, da und da wollen wir ungefähr hin. Mhm. Und der Rest ist komplett freie Impro gewesen. Mhm.
Bei uns waren die Plots schon ganz klar. Also die ganzen Tretminen der Peinlichkeit, die waren schon vorformuliert. Und die lagen da auch schon alle. Aber so wie wir auf die Tretminen treten, ob wir von links oder von rechts kommen oder ob wir mit dem Kopf auf die Tretminen knallen, das war sozusagen in der Improvisation jedem frei. Also jeder Schauspieler war verantwortlich für seinen Text. Eigentlich gab es nur keinen Text. Es gab schon ein Buch, aber es gab nicht die Worte dazu. Für die war jeder verantwortlich.
Wie viel Selbstbeherrschung ist dabei, wenn man auf diese Tretmine irgendwie zusteuert, ohne jede Szene komplett zu verlachen oder sonst wie zu versauen?
Ja, wir haben wahnsinnig viel versaut. Ich habe ja als Regisseur alles weggelassen, was mich als Schauspieler beim Drehen nervt, nämlich Proben. Ich hasse Proben, weil du oft in Proben alles kaputt machst und diese Frische des ersten Moments nicht konserviert kriegst. Licht haben wir nur einmal gesetzt, damit wir keine Umbaupausen haben und haben dann durchgedreht. So, das hat viel Zeit gespart, die wir aber wiederum brauchten, damit wir ab und zu die Takes auch versauen konnten mit Lachen. Natürlich sind das unglaublich unangenehme Momente, die wir da geschaffen haben. Und die durchzuhalten, war tatsächlich eigentlich der größte Akt. Ne? Das andere war ja Spaß. Aber das war richtig Arbeit, durch diesen Sumpf der Scham zu warten.
Ich möchte mich hüten, irgendwas hier zu spoilern, aber wir werden nicht umhinkommen in diesem Gespräch, die ein oder andere Situation aus Jerks aufzugreifen.
Spoiler-Alarm.
Und deutlich zu machen, worüber wir hier reden.
Ja.
Vorgeschobene Frage dazu. Ich weiß ja von dir, dass du dich diesen Peinlichkeiten beim Drehen, diesem unangenehmen Gefühl regelrecht gerne aussetzt. Jetzt in diesem Fall aber, das als Christian Ulmen zu machen. Und beispielsweise aufzugreifen, was damals, als du und Colleen ein Paar wurdet,
ja,
wirklich zu lesen war. Nämlich dieses, kann ich verstehen, was diese Bombenfrau ja mit diesem Schrat will. So. Und dann so weit zu gehen und dir von Fari sagen zu lassen, er könnte sich auch nicht vorstellen, wie du Colleen von hinten nimmst.
Ja.
Ich meine, wann fängt es denn an, weh zu tun? Gar nicht?
Das tat witzigerweise gar nicht weh, weil das wirklich auch ein Thema ist, mit dem ich abgestumpft bin oder was ich amüsant finde. Und das war im Übrigen auch, das ist witzig, dass du das sagst, etwas, das nicht vorbereitet war. Das hätte Fari gar nicht sagen müssen in dem Moment.
Mhm.
Denn das war für den Plot ja irrelevant. Sondern das ist wirklich in der Improvisation passiert. Damit hat Fari mich überrascht. So, und ich habe dann wieder darauf reagiert. Und ganz toll aber hat darauf meine neue Partnerin, Emily, also in der Serie ist meine Frau Colleen nicht meine wirkliche Frau, sondern sie ist meine Ex-Frau. Und ich habe in der Serie eine neue Freundin, Emily, gespielt von Emily Cox. Die reagiert aber pikiert darauf. Denn in dem Moment, wo Fari mich als Schrat bezeichnet, der nicht zu Colleen passt, aber zu Emily und mir sagt, ihr passt ganz gut zusammen, degradiert er ja auch Emily auf dieses Schrat-Level.
Mhm.
Und Emily war sehr beleidigt davon. Und diese Dynamik, die ist in der Improvisation zufällig entstanden. Und dafür liebte ich die Arbeit an dieser Serie so, weil all diese Dinge passiert sind, die du so nicht planen kannst.
War dieser Schritt, den du gerade eben beschrieben hast, war das tatsächlich dann eine Form von Distanz, die nötig war? Also zu sagen, Colleen spielt selber auch mit, aber ja, sie spielt nicht deine aktuelle Partnerin, mit der du zusammen bist und ein Kind hast.
Ja.
Deine echten Kinder spielen auch nicht mit. Es gibt andere Kinder in der Serie. Und dann zu sagen, okay, wir nehmen ein bisschen Distanz dadurch, dass wir dieses Klischee erfüllen, zu sagen, zwischen Ulmen und Fernandes, das geht sowieso nicht lange gut. Das wird ja auch immer wieder Thema.
Ja.
Also war das eine Distanz, dass ihr Ex-Partner seid und keine aktuellen Partner?
Beides. Es war einmal die Möglichkeit, mit diesem Thema zu spielen, die passen nicht zusammen. Das kennt ja jeder, wenn man sich getrennt hat irgendwann mal von einem Partner, dass du dann plötzlich hörst, was die Leute wirklich über deinen Partner dachten. Was sehr peinlich ist, wenn man wieder mit ihm zusammenkommt. Aber du hörst ja oft, ah, die war doch eh scheiße, die hat eh nicht zu dir gepasst und so. Das heißt, du konntest bei einer Trennung halt sehr viele Szenen erzählen, wo Leute dir hemmungslos erzählen, wie scheiße dein Ex-Partner ist. Oder aber auch so Sachen sagen wie, hätte ich ja nicht gedacht, dass du mit dem je zusammengekommen wärst, weil ihr nicht passt. Das heißt, das geht nur in diesem getrennten Modus. On top aber ist es tatsächlich auch eine Form von Bewahrung der Intimität, ne? Oder so ein Schutz. Aber wenn ich dann mit Colleen Bettszenen drehen müsste, würde ja jeder denken, ach so machen die das. Und das würde, ist nicht nur Schutz, sondern ich glaube, das würde auch viel von der Handlung ablenken.
Ja? Mhm.
Weil man sozusagen immer mitläuft, ach so machen die das in echt und so. Finde ich spannend, da dann zu erzählen, man hat jemand Neues. Und das Thema Scheidung, Patchwork, ist auch viel greifbarer, wenn du diese Nummer machst und mit einem realen Partner eine Trennung erzählst.
Und es liefert eine weitere schöne Komponente für getrennt lebende, von ihren Familien oder ihren Kindern getrennt lebende Väter, nämlich, dass man sich auch wiederum mit dem neuen Freund der Ex-Partnerin abfinden muss, der wahlweise, und beides ist gleich schlimm, wahlweise der totale Pimp oder die totale Wurst ist.
Ja.
In dem Fall ist es erst der Pimp, da werde ich nicht spoilern, wer es ist, aber es gibt eine Situation, da willst du deine beiden Töchter, die du mit deiner Ex-Colleen hast, abholen oder nach Hause bringen.
Ja.
Und eine deiner Töchter kommt von hinten auf den neuen Partner zugelaufen und sagt, hey, ich kann dein neues Lied auf dem Klavier spielen, das mit der Schlampe. Und die andere Tochter sagt, und ich das mit der Fotze.
Ja.
Ich meine, sind das diese Angstvorstellungen, die man tatsächlich hat, vor neuen Partnern der Frau, vor diesem fremden Mann, der da Kontakt mit den eigenen Kindern hat?
Ja, das ist das Schlimmste. Also das sind auch die Horrorängste, die ich hatte, als ich mich von meiner ersten Frau trennte und du aber ein Kind hast und du dann schon fantasierst, da wird ja irgendwann mal ein neuer Partner kommen. Das heißt, irgendwann, also du bist erstmal weg, das ist ja eh furchtbar, finde ich. Also wenn eine Familie mit Kind zerbricht, das finde ich, ist ja eh unerträglich. Mhm. Aber was dann passiert an Kopfkino, ein neuer Partner kommt und dann kommt da einer und hast du sofort, er nimmt mir mein Kind weg und so. Das habe ich quasi mit dieser Serie und auch mit diesen Szenen verarbeitet. Und der Pimp, von dem du erzählst, wo die Kinder dann kommen und sagen, ich kann das Lied mit den Fotzen, das ist natürlich auch ein Alter, du kannst dagegen ja nichts machen. Weil einerseits musst du dich ja freuen, wenn die Kinder mit dem neuen Typen können. Für die Kinder ist es ja toll. Für die Kinder ist es ja das Beste, wenn die mit dem neuen Partner klarkommen. Mhm. Für dich ist es, je besser die mit dem klarkommen, natürlich umso furchtbarer. Desto stärker wird dann die Eifersucht und die Angst, der nimmt mir alle Kinder weg und so. Ja, es ist ein Teufelskreis.
Du hast Themen in dieser ersten Staffel Jerks. Die Samenbank ist drin. Peinliche Situation auf der Samenbank mit Carsten Speck als Arzt, der dort arbeitet. Eine Absurdität in sich, über die ich minutenlang eingenässt habe. Wirklich. Es ist die Beerdigung dabei, auf der die schlimmst vorstellbare Situation eintritt. Es gibt die Muriel-Situation. Das heißt, ja, es gibt dann im Freundeskreis eine junge Frau, die plötzlich sehr schwer behindert ist und der eine schicksalhafte Situation mit ihrem Partner vorausging. Wie hast du die zusammengesammelt? Manchmal stelle ich mir dich vor als jemanden, der in seinem Freundeskreis erstmal sehr genau zuhört, was so passiert. Hast du erzählt, ja. Um einfach Futter zu kriegen für diese Art von Abstraktion, die ihr da macht. Das ist ja eine Mischung aus Abstraktion und totaler Groteske, also dem schlimmst vorstellbaren Absturz innerhalb einer Situation, der denkbar ist.
Ja, ich muss der Fairness halber sagen, dass ganz viel davon aus Dänemark kommt. Es gibt dort ein Originalformat und wir sind sozusagen eine Adaption davon. Aber eine sehr freie Adaption. Die haben das vor 10 Jahren gemacht und sieht auch ganz anders aus als das, was wir gemacht haben. Aber so ein paar Plotpoints, wie zum Beispiel die behinderte Freundin, die stammt aus der Feder der dänischen Autoren. Das haben wir übernommen. Und andere Geschichten wie der neue Freund der Ex-Frau oder auch was eigentlich passiert, wenn die Kinder auf dem Bahnhof mal aufs Klo müssen, sind dann zum Beispiel Szenen, die von uns da reingehängt worden in dieses Gerüst, das aus Dänemark kommt. Also es ist eine Mischung aus tatsächlich wahren Begebenheiten, die wir wirklich so erlebt haben, und dem, was sich dänische Autoren ausgedacht haben.
Zwei Situationen würde ich dir einfach mal gnadenlos unterstellen, sind aus deinem Leben.
Ja.
Wenn dem nicht so ist, belehr mich eines Besseren. Zum einen das 6-Gänge-Menü, bei dem du mit deiner Partnerin in leicht unangebrachter Kleidung und einem Rest von Hackbraten auftrittst. Eine piekfeine Runde, in der du dich erklären musst als Komiker, Stichwort erzählen mal einen Witz, und Schauspieler, der das aber nicht gelernt hat. Diese Diskussion hast du doch führen müssen
in deinem Leben. Die gibt's wirklich, ja. Also die gibt's auf, ich hatte mal einen Vater einer Freundin, der unerträglich fand, was ich beruflich machte. Und zwar deshalb, weil ich es nie gelernt habe. Und der sich für seine Tochter eigentlich jemanden gewünscht hat, der bei der Bank arbeitet oder irgendwas studiert. Und ich habe bei MTV Videos angesagt, was also für den nichts war. Und der hat alle Anlässe. Und dann war es auch noch, war ich der neue Freund seiner Tochter, was eh für Väter, glaube ich, immer ein Brett ist. Und hat alle Anlässe, die sich ihm boten, genutzt, um mich vorzuführen. Also hat auf Geburtstagsfeiern sollte ich eine Zigarre, noch nie in meinem Leben eine Zigarre angeschnitten, sollte ich so eine Zigarre anschneiden, seine Geburtstagszigarre. Vor allem, da sitzen da 15 Leute an der Tafel und ich habe die viel zu weit reingesteckt und sie zerbröselte mir in der Hand und so. Also das heißt, dieses an einem Tisch sitzen mit Leuten, mit denen man nicht kann, zu dem man keinen Draht hat, und die einen das auch noch spüren lassen. Das kenne ich wahnsinnig gut. Das haben wir in der Szene auch erzählt. Und das sich erklären müssen, warum man einen Beruf ausübt, den man nicht gelernt hat. Das kenne ich, also das werde ich ja heute noch gefragt. Ne? Aber warum ich denn überhaupt als Schauspieler arbeite, ich hätte das ja nie gelernt. Das ist für viele immer noch unvorstellbar, dass das geht.
Die andere Situation, bei der ich es mir vorstellen konnte, war die Nora Tschirner-Situation oder auch genannt der Nora Tschirner-Einlauf, der toll ist. Also gerade wenn man eure Geschichte einfach kennt und ihr euch wieder trefft und sie dich ins Gebet nimmt und sagt, Mann.
Ja, Nora ist wirklich die standhafteste und konsequenteste Künstlerin, die ich kenne, die nicht korrumpierbar ist, die wirklich lukrative Werbedeals abgesagt hat, weil sie sagt, ich mache keine Werbung. Und die sich auch nicht blenden lässt oder dieser Verlockung widersteht, zu sagen, aber von dem Geld kann ich mir ein Haus kaufen und muss erstmal keine Miete zahlen. Oder ich kann mich erstmal ausruhen. Und sagt, nein, ich mache per se keine Werbung. Und Nora und ich haben oft den Streit gehabt, weil Nora nicht versteht, warum ich nicht genauso widerstandsfähig bin. Ich finde Werbung ja toll. Ich möchte gern sehr, sehr viel Werbung machen. Und es ist für Nora, versteht das überhaupt nicht. Ne? Und diese Auseinandersetzung haben Nora und ich tatsächlich oft. Und wir haben sie deshalb auch in die Serie gehoben.
Ihr seid wahlweise 4 Hauptdarsteller in Jerks, beziehungsweise vielleicht 2 erste Reihe Hauptdarsteller, Fari und du, und dann aber direkt dahinter eure jeweiligen Partnerinnen. Da gibt's immer wieder die Situation, wenn ihr zu 4 zusammen seid, die beiden Freunde mit ihren Partnerinnen, diese klassischen Fälle von too much information. Dinge sagen, die man vielleicht, wo drunter steht, oh, habe ich das gesagt? Ich wollte das denken.
Genau.
Auch das Situationen, die du gerne ausreizt, dieses bisschen zu viel an Informationen.
Aber das ist sozusagen eine Möglichkeit, das etwas auszuleben, was ich in der Wirklichkeit nie habe. Ich bin so, hab so eine Angst davor, in irgendeinen Fettnapf zu treten, obwohl das ein viel bemühtes Bild ist. Aber dass es mir nie passiert, dass ich aus Versehen was ausplaudere. Aber ich habe so viel Angst davor, dass das in meinem Kopf alles schon passiert. Also wenn ich mit 4 Leuten oder mit mehreren Leuten irgendwo sitze, ist in meinem Kopf alles an Peinlichkeiten schon bereits passiert. So dass ich mich sehr zurückhalte und es nicht Wirklichkeit wird. Und in der Serie wird es dann aber mal Wirklichkeit. Und das ist eine Form von Therapie auch.
Eine sehr gelungene. 10 Folgen, jeweils so 22, 23 Minuten. Ihr habt das produziert für Maxdome, wo die Folgen peu à peu rausgekommen sind.
Ja.
Also nicht komplett Binge-Watching-mäßig alles auf einmal hingeschmissen, sondern so nach und nach. Und dann soll die ganze Nummer aber auch noch bei ProSieben laufen.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wahlweise wann? Fragezeichen. Nachts um 2:30 oder mit permanenten Pieps drüber. Ja. Wie geht das? Ja.
Das war wirklich das Überraschende an dem ganzen Ding, dass sowohl bei Maxdome, wo man sagen muss, dass das sind letztlich die, die es möglich gemacht haben, auch wenn es im Verbund mit ProSieben sozusagen passiert, aber die waren diejenigen, die gesagt haben, wir sind so mutig, wir machen dieses Format. Ich war damit ja zusammen mit der Firma Talpa, die Rechte an dem Ursprungsformat aus Dänemark hat, wirklich auf Tour. Wir haben es vielen vorgestellt und die waren die einzigen, die gesagt haben, wir machen das. Und aber auch ProSieben, die dann mindestens genauso große Eier hatten und gesagt haben, gut, das strahlen wir aus. Das ist steht zwar unter, also jugendschutzmäßig darf das erst ab 22:15 laufen. 22:15 gibt es aber keine Slots. Also sind wir auf 23:15 gelandet. Heute Abend fangen wir an, die ersten 2 Folgen laufen heute, Folge 1 und 2. Ab 23.15 Uhr geht's los, läuft eine Doppelfolge. Und dann ab heute jeden Dienstag immer um 22:45 auf ProSieben.
Fantastisch. Christian, vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Für das schöne Treffen hier in der Garage Dupont. Wer die Serie guckt, kennt die Location wieder.
Original Schauplatz.
Ist durchaus gedreht worden für Jerks. Und dann freuen wir uns auf die nächsten 7 Staffeln.
Mindestens.
Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Immer wieder mal gibt's ja wirklich die Art wahre Geschichten, dass die regelrecht nach einer Verfilmung für die große Leinwand schreien. Und das ist auch der Fall in der Geschichte von Saru Brierley. Der hat mit zarten 5 Jahren in Indien bei einem nächtlichen Ausflug seinen älteren Bruder verloren, ist dann durch Zufall in einem Zug gelandet, der einmal quer durchs Land fährt, und der kleine Saru wacht 1600 Kilometer später in Kalkutta auf, wird dann da schließlich von einem australischen Paar adoptiert und sucht 25 Jahre später über Google Earth sein Heimatdorf. Ist wirklich keine ausgedachte Geschichte, auch wenn es sehr nach Hollywood klingt. Ist eine echte Geschichte, für 6 Oscars am kommenden Sonntag nominiert. Nicole Kidman und Dev Patel spielen mit in Lion, so heißt der Film. Anna Wollner hat ihn sich angeguckt und auch die beiden Hauptdarsteller getroffen.
Es sind die verzweifelten Rufe eines kleinen Jungen durch ein leeres Zugabteil und die bittere Erkenntnis, Saru ist wirklich allein. 2 Tage später ist er in Kalkutta, orientierungs- und sprachlos, denn weder weiß er, wo er ist, wo er herkommt, noch spricht er Bengali. Mit seinem Hindi-Dialekt kommt er nicht weiter, irrt wochenlang durch die Straßen und landet in einem Heim, bis ein australisches Paar ihn adoptiert.
Du hast einen weiten Weg hinter dir, was, kleiner Mann. Das war bestimmt nicht einfach. Irgendwann erzählst du mir deine Geschichte. Dann erzählst du mir alles, wer du bist, alles. Ich höre dir immer zu.
25 Jahre später ist Saru vollkommen in der westlichen Welt angekommen, will Hotelmanagement studieren und erinnert sich auf einmal an seine Kindheit.
Der Bahnsteig, auf dem ich eingeschlafen bin, da war ein großer Regenwassertank. Das war nur ein paar Stationen von Genestele entfernt.
Es gibt sicher tausende Bahnhöfe mit Regenwassertanks.
Ja, das ist auch echt lange her.
Kennst du dieses neue Programm Google Earth?
Ah,
Das ist unglaublich, da kannst du jeden Ort auf der Welt finden.
Was klingt wie ein Werbespot für Google Earth, ist die aussichtslos erscheinende Suche eines jungen Mannes nach seiner eigenen Identität. Regiedebütant Garth Davis findet dafür ganz unterschiedliche, aber immer große Bilder. Die klaustrophobischen Zugszenen, das erdrückende vitale Chaos in der indischen Metropole, im Kontrast dazu die Weite Australiens, das gutbürgerliche Leben mit einer fürsorglichen Mutter und die fast schon kammerspielartige Suche nach einem kleinen indischen Dorf über Satellitenaufnahmen auf dem Computerbildschirm. Für Dev Patel hat Lion die genau richtige Perspektive.
Films like this, they give you a good dose of perspective. You know, Saru as a character, he, you know, he's a young man who's experienced so much. He has a lot of guilt to bear. He's with this tremendously loving family and he's kind of looked at as someone that holds things together. Once his life starts to unravel and things start to go bad, you know, it's just really difficult. He's plagued by the thought that his mother and his brother are still scouring those train tracks, looking for him, searching for him whilst he's having barbecues and doing this hotel management course and dating this beautiful girl. Yeah, that's really his struggle.
Und Nicole Kidman schiebt nach.
This film definitely shows, I think, the reality. It's not sugar-coated at all. And you see that even when a small Indian child comes to a new culture and it's all just so new and hard as well.
Denn gerade die emotionale Fallhöhe geht an die Nieren.
The fact that such a young child could survive such an ordeal. I remember being separated from my mother at, what do you call it, like a grocery store, like a supermarket in London. You know, I was looking at these toys and she was there 1 second, I turned away and she was gone. And it was 5 minutes, it felt like 5 hours. And I was panicking. This is me in London at home. Until that voice came on and, you know, Dev Patel come to the checkout number 5. And I was crying and my mom was there. And you just imagine what this young boy went through.
Weinen ist dabei genau das passende Thema, denn Lion drückt die richtigen Knöpfe und gehörig auf die Tränendrüse. Es wäre ein leichtes gewesen, den Film durch Parallelmontagen oder Rückblenden dramaturgisch und spannungstechnisch aufzuplustern, aber Regisseur Garth Davis verzichtet darauf komplett und erzählt lieber linear. Dadurch schlägt der Film die Brücke zwischen zwei Leben, zwischen zwei Welten und auch zwischen zwei Filmteilen. Die erste Stunde gehört ganz dem kleinen Sewu. Der mittlerweile 8-jährige Kinderdarsteller und Newcomer Sunny Pavar spielt sich mit seinen großen braunen Rehaugen, seinen verwuschelten Haaren und dem schlurfenden Schlappengang sofort in die Herzen der Zuschauer. Selbst bei Nicole Kidman blieb kein Auge trocken.
Yeah, and my sister was like, she leaned in about 10 minutes into the film, already crying, and went, is this gonna keep on like this? I think so. And then she actually said, it's not a movie, there's some movies that you just go and you watch and then there's films that transform you, and she said this is transformative.
Ja, nee, ist klar. Lebensverändernd ist er nicht, aber wenn ihr damals Slumdog Millionär wie ich ganz super nur diesen nervigen Part mit dem indischen Wer wird Millionär gehampel kacke fandet, dann könnte Lion was für euch sein. Mich hat er wirklich sehr gut abgeholt und mitgenommen, so Stichwort wahre Geschichte und auch mit wirklich tollen, beeindruckenden Bildern inszeniert. Auch wenn er mein Leben jetzt nicht verändert hat, wie das Leben der Schwester von Nicole Kidman, können wir den Film durchaus empfehlen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mr. Lockhart, immer wenn ich mich umdrehe, sind Sie irgendwo, wo Sie nichts verloren haben.
Ich habe mich verlaufen. Ich versuche nur, mein Zimmer wieder zu finden. Na,
der Zutritt hier ist verboten. Überall hängen Schilder. Sie sind wohl kaum versehentlich hier runterspaziert. Wonach suchen Sie genau?
Ich hatte ein Problem mit meinem Zahn.
Ihrem Zahn?
Jetzt ist es schon viel besser, wenn Sie mir einfach helfen könnten, mein Zimmer wiederzufinden.
Unsinn. Wir dürfen keine Infektion riskieren. Sie müssen zulassen, dass wir Sie versorgen. Schließlich sind Sie ja deswegen hier.
Ich habe mich gerade entschieden, es an dieser Stelle einfach mal eher deutlich als zurückhaltend zu sagen. Mr. Lockhart, wie er hier den ganzen Film über nur genannt wird, macht sich gerade vor Angst in die Hose, weil er nicht weiß, wie er in dieser Hölle landen konnte. Eigentlich arbeitete er als ehrgeiziger junger Angestellter bei einem Wall Street Unternehmen und wurde vor wenigen Tagen nach Europa geschickt, wo er seinen Chef in den Schweizer Alpen aus einem luxuriösen Wellness Resort abholen soll. An der Wall Street dampft nämlich die Kacke und Lockhart soll den Boss nach Hause holen. So, schnell. Stattdessen hat Lockhart aber einen Unfall und landet im selben Sanatorium wie sein Boss, Bein in Gips. Damit beginnt das Grauen. Lockhart bemerkt, dass dieses strange therapeutische Spa-Institut in der Schweizer Einöde nicht der idyllische Heiltempel ist, als der es sich nach außen hin darstellt. Mit seinem frisch gebrochenen Bein abhauen ist jetzt aber auch nicht so leicht und es wird auch nicht einfacher, als er die mysteriöse junge Hannah am Brunnen des riesigen Gartens kennenlernt.
Ich hab dich gesehen. Schon vorher. Bist du hier Patientin? Ich meine, du bist jünger als die anderen.
Direktor Vollmer sagt, ich bin ein Spezialfall. Sind Sie zur Kur hier?
Nein. Eigentlich wollte ich schon wieder weg sein.
Keiner geht von hier wieder weg.
Gut, nach der Ansage will Lockhart natürlich endgültig wissen, in was für einer Hölle voller Halbgötter in Weiß er da gelandet ist und stellt Nachforschungen an, die er besser gelassen hätte. Je tiefer er seine Nase in die dunklen Geheimnisse der Klinik steckt, desto mehr wird er von dem rätselhaften Leiter dieser Einrichtung diversen medizinischen Tests unterzogen. Ergebnis: Das Team mysteriöser Ärzte diagnostiziert bei ihm schließlich, oh Wunder, eine seltene, seltsame Krankheit. Lockhart soll sich einem dubiosen Genesungsprozess unterziehen und er ist nicht der einzige Gast, bei dem diese Diagnose gestellt wurde. Unter eben dem mysteriösen Krankheitsbild leiden nämlich scheinbar alle Patienten in dieser komischen Wellness-Klinik, die alle nur nach Heilung lechzen. Lockhart mittendrin und Hannah hatte offenbar recht, ein Entkommen scheint hier nicht möglich zu sein. Bevor ihr jetzt Angst kriegt, ich würde euch in eine Art Neuauflage vom Schloss am Wörthersee drängeln wollen am Donnerstag. Dem ist mitnichten so. Stattdessen haben wir es hier mit einem wirklich ausgewachsenen Mystery-Horror-Thriller zu tun, inszeniert von Gore Verbinski, den ihr als Regisseur sowohl der Fluch der Karibik-Filme, aber auch von, Obacht, The Ring kennt. Und ich meine das Original. A Cure for Wellness, Hammer besetzt mit Dane DeHaan als unfreiwilligen Patient Lockhart. Den kennt ihr eventuell als fantastischen James Dean aus dem Anton Corbijn Biopic Live. Wenn nicht, Hausaufgabe, Film nachholen, live. Aber auch Jason Isaacs als Klinikleiter ist der Hammer. Jason Isaacs mit seinen original dunklen und kurzen Haaren kaum wiederzuerkennen. Da werden einige ab Donnerstag im Kino sitzen und sich den ganzen Film überfragen, woher zum Henker kenne ich diesen Typ? Kleiner Tipp, stellt ihn euch mit langen blonden Haaren und in blass vor, dazu noch einen Zauberstab in der Hand, dann seht ihr plötzlich Lucius Malfoy aus Harry Potter vor euch und wisst, warum euch das Gesicht so bekannt vorgekommen ist. Hammerbesetzung also auf der einen Seite, sehr gefallen hat mir aber auch das Setdesign, super geil gemacht, sieht alles so ein bisschen nach 50er Jahre Sanatoriumsoptik aus, gemischt mit so einer leichten Fantasy-Filmoptik, irre Gerätschaften in dieser Klinik in der Schweiz, die wirklich wie eine Festung wirkt, gleichermaßen pompös als auch bedrohlich, innen mit so übergroßen kubistischen Labors, Behandlungsräume mit gigantischen Wassertanks und so total bedrückendem Mediziner-Folter-Inventar. Sehr, sehr geil gemacht. Da ist Verbinski aber natürlich auch Experte für. Wenn ihr mit der etwas sperrigen Fantasy-Komponente in einem erstmal real anmutenden Horror-Thriller klarkommt, dann ist A Cure for Wellness eine absolute Empfehlung. Ab Donnerstag übermorgen im Kino.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das war's dann wohl, die Herren und die Damen. Nee, andersrum, die Damen und die Herren. So rum sagt man das, ne? Für heute Abend an diesem Dienstag mit eine Stunde Film. Kurz vor neun ist es. Ich darf euch noch kurz darauf verweisen, dass wir am Sonntag irgend so ein relativ namhaftes Preisverleihungsevent erwarten in Los Angeles. Oscars hieß das, ganz genau. Sonntagnacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Oscar-Verleihung in L.A. Was soll ich dazu groß sagen? La La Land ist 14 Mal nominiert und wird sicherlich den einen oder anderen Preis auch mit nach Hause nehmen. Ich werde mir selbstverständlich die Nacht um die Ohren hauen, teilweise mit euch, teilweise für euch. Da werden wir nächste Woche Dienstag nochmal ein bisschen reflektiert und gut sortiert drauf zurückschauen. Wer da nun verdienter oder unverdientermaßen was gewonnen oder eben auch nicht gewonnen hat. Jimmy Kimmel moderiert. Ich erwarte eine ganze Menge Seitenhiebe in Richtung König Trump dem Ersten. Mal gucken, wie sie es umsetzen werden. Für heute Abend ist Schluss. Tom Westerholt ist raus. Ich bedanke mich für euch fürs Teilnehmen an unserer kleinen, aber feinen Kino-, Serien-, Familienunterhaltungssendung. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.